Dann kommen wir zum letzten, unter Anführungszeichen klinischen Fall, ist die fraglich reaktive Arthritis. Da haben wir eh schon drüber gesprochen. Es betrifft in erster Linie junge Erwachsene, hier auch Männer ein bisschen mehr als Frauen. Ich finde es in meiner Wahrnehmung fast gleich häufig. Klassischerweise geht 2 bis 6, 8 bis 10 Wochen zuvor entweder ein gastroenterologischer oder ein gastroenteritischer Infekt zuvor oder eine urogenitale Infektion. Es ist, wie gesagt, meist eine Oligo- oder Mono-, aber mehr Oligoarthritis und meist die großen Gelenke betroffen, in meiner Wahrnehmung definitiv die untere Extremität vor der oberen Extremität, also auch da Knie, Hüfte, Sprunggelenk sicherlich im Vordertreffen. Aber es kann grundsätzlich jedes Gelenk betroffen sein, weil es darum geht, dass man quasi in der Theorie der Molecular Mimicry, dass der Körper versucht, gegen die Entzündungsquelle oder den Erreger vorzugehen und dann unter Anführungszeichen es zu einer Kreuzreaktion mit meistens der Synovia kommt und dann eben es zu einer schmerzhaften Arthritis kommt. Auch da gibt es eine Häufung oder eine Assoziation mit HLA-B27, wobei in meiner klinischen Praxis für eine reaktive Arthritis, also beim Bechterew, also bei der Spondylitis ankylosans, ja, aber bei der reaktiven Arthritis würde ich persönlich kein HLA-B27 abnehmen. Das ist für mich ein klinisches Bild. Ja. Auch weil immer wieder herumgeistert und evidenzbasiert, muss man sagen, eine antibiotische Therapie, obwohl wir sagen, dass pathognomonisch ja ein urogenitaler oder ein gastroenterologischer Infekt zuvor gehen muss, und das ist hoffentlich auch meistens anamnestisch erhebbar, bedarf es in der Regel zum Zeitpunkt der Vorstellung mit der sogenannten reaktiven Arthritis keiner antibiotischen Therapie. Die einzige Ausnahme, wenn sie denn detektiert wird, wäre die Urethritis, die durch Chlamydia trachomatis verursacht wird. Da kann man drüber nachdenken, ob man 2x 100 Milligramm Doxycyclin oder Azathioprin geben kann. Bei allen anderen ist es an und für sich nicht erforderlich. Und die Therapie richtet sich dann eigentlich rein an den Symptomen. Man kann sogar entzündungshemmende Medikationen bis hin zum Cortison geben. Und in der Regel ist das etwas, was auch selbstlimitierend ist.
Ganz kurz was Historisches. Ich habe natürlich nachgewühlt. Also schon bei Hippokrates wurde beschrieben, und damals war Gicht sozusagen jede Form der Gelenksentzündung, dass man das erst nach dem ersten Geschlechtsverkehr bekommt, also 400 vor Christus. Und Christoph Kolumbus hat offensichtlich sehr intensiven Kontakt zur lokalen Bevölkerung in der neuen Welt gesucht, weil auf seiner dritten Reise sozusagen danach am Rückweg ihm auch unter Fieber und Arthralgien und unter massiven Augenschmerzen gelitten hat. Also möglicherweise hat er dort sozusagen im Rahmen des intensiven Kontakts auch seine Chlamydien geholt. Spannenderweise ist er wahrscheinlich 6, 7 Jahre später dann in geistiger Umnachtung, so die Überlieferung, gestorben. Also möglicherweise hat er das auch in Kombi mit Syphilis dann geholt. Und erst 1916 wurden die Chlamydien dann beschrieben durch Hans Reiter. Deswegen heißt das noch im historischen Kontext Morbus Reiter, ist aber jetzt nicht mehr sozusagen genau aktuell.
Also der ist geschichtlich natürlich auch durch die Nähe des Dritten Reichs, spricht man nicht mehr von Reiter-Trias, jetzt spricht man von okulo-urethral-synovialem Trias oder Syndrom, aber der Merkspruch, den wir zumindest, oder den ich damals gelernt habe, can't pee, can't see, can't climb the tree, ist einfach die Verbindung, ob eine Balanitis oder Urethritis, meistens eben eine Uveitis oder Iridozyklitis oder Keratokonjunktivitis und dann meistens eben auch die Synovitis oder die Arthritis als ehemals eben Reiter-Trias oder eben diesem uretro-okulo-synovialen Syndrom.
Ja, das sind deine.
Wieder bei den Red Flags, aber auch da, wenn wir davon ausgehen, wenn sie sich als Oligo oder gelegentlich auch als Monoarthritis kristallisiert, dann ist natürlich wiederum mit dem Schmerz-Onset eigentlich die meisten Fälle sind abgehandelt, weil als perakuter Schmerz eigentlich wir ja nur mehr an die septische Arthritis denken, da idealerweise oder in den meisten Fällen durchaus durch uns, auch wenn es sehr selten ist, aber oft iatrogen durch Infiltrationen oder dergleichen, auch wenn das nur im Promillebereich ist, aber es kann natürlich auch durch eine Punktion zu einer septischen Arthritis kommen oder dann durch eine hämatogene Streuung im Rahmen einer anderen bakteriellen Infektion. Das wäre quasi das Gelenksempyem oder die septische Arthritis. Da ist in den meisten Fällen natürlich das Labor hilfreich, Ansonsten die Gelenksfunktion nicht nur zur Entlastung, sondern dann auch zur Ferndiagnose, weil sie dann einfach über die Zellzahl eigentlich schon die Diagnose stellen können und idealerweise auch schon eine Kultur beauftragen, wenn sie dann mit dem Patienten in den OP fahren, dass sie danach zunächst eine empirische Antibiose und danach eine zielgerichtete Antibiose nach Antibiogramm einleiten können. Und der akute Gichtanfall bzw. die Pseudogicht noch. Trauma steht hier, ist nicht von mir, weil die Meniskusruptur beim Aussteigen aus der Straßenbahn meistens, also die akute Meniskusruptur meistens ein höheres Trauma braucht. Was definitiv ist, ist der degenerative Meniskusschaden, der möglicherweise noch aggraviert ist, aber und dann einen Korbhenkelriss
hat. Ein bisschen eine persönliche Geschichte, dass diese Patientin wurde dann 4 Wochen wegen ihrer Monoarthritis vom Rheumatologen behandelt. Der böse Orthopäde hat dann den Meniskus saniert und damit ist die Monoarthritis auch geheilt worden, ganz ohne Methotrexat. Aber auch einfach daran denken, auch das kann natürlich theoretisch sein. Es kann auch ein Fußballspiel sein natürlich. Und kurz, was verursacht eine reaktive Arthritis? Und reaktive Arthritiden sind relativ selten. Also bei Salmonellen und Yersinien, das sind die häufigsten Erreger, sind es bei ca. 4-5% aller Infektionen kann nach eine reaktive Arthritis sein. Bei Borrelien dürfte es extrem selten sein in Europa, im Gegensatz zu den USA. Dort sind Borrelienarthritiden wesentlich häufiger als Neuroborreliosen. Bei uns ist es umgekehrt, das liegt an unseren Borrelien-Spezies, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, wie du besser weißt als ich. Es gab eine Studie vom Wilfried Graninger, von dem Rheumatologen, 1996, der hat einfach bei 1600 Patienten nachgeschaut mit Borreliose, mit nachgewiesener Borreliose, wer hat denn eine Borrelienarthritis? Und das waren 5 Patienten, also sehr selten. Bei Chlamydien müssen wir ehrlich sagen, wir wissen es nicht, warum. Chlamydien-Serologie ist sehr häufig positiv bei einem Viertel der Bevölkerung. Das heißt aber nicht, dass der Patient eine akute Chlamydieninfektion oder sonstige Dinge hat. Und denken Sie dran, es kann ja noch einmal Viren sein, gar nicht so selten. Es dürfte jetzt wieder häufiger sein, dass Erwachsene Parvoviren bekommen, weil wir alle schon so behütet aufgewachsen sind. Wir haben das nicht in der Jugend bekommen, meistens dann von den Kindern und die können natürlich auch eine reaktive Arthritis machen.
Ja, vielleicht bei den Viren auch, also da ist das Verständnis noch nicht so fortgeschritten. Oft machen sie ja generell auch gerne eine Begleitmyositis und können ähnliche Beschwerden haben. Aber faktisch jedes Virus kann de facto auch eine reaktive Arthritis auslösen. Ein bisschen besser weiß man es zumindest bei den Hepatitis A und B Viren und den Adenoviren, also B7 und B2, da vermutet man, und das dürfte ziemlich klar sein, dass es da wirklich zu Immunkomplexpräzipitationen kommt und dass das die Erklärung für die reaktive Arthritis dann ist.
Und natürlich gibt es eine Basisdiagnostik, die kennen wir alle. Klar, klassischerweise CRP-Entzündungsmarker, Blutbild, Harnsäure auch. Das HLA-B27 bitte mit einer gewissen Vorsicht. Warum? Wir haben gehört, 16% der Bevölkerung hat ein HLA-B27. Das heißt, nicht jedes geschwollene Knie, das HLA-B27 positiv ist, ist gleichzeitig eine reaktive Arthritis. Aber wie gesagt, das Zentrale ist auch hier immer die Anamnese. Wenn Sie eine Anamnese haben für gastrointestinale Infekte, können Sie eine Erregerdiagnostik machen. Das ist meistens sinnlos, weil nach 2 bis 4 Wochen diese Erreger oft also negativ sind. Das, wofür ich ein bisschen Werbung machen möchte, ist die Chlamydien-PC aus dem Harn, weil die Urethritis manchmal, die Chlamydien können manchmal länger persistieren. Das ist auch etwas, was durchaus sozusagen im Sinne auch des Kinderwunsches ist, weil Sie wissen, Chlamydieninfektionen bei Frauen sind die häufigste infektiöse Ursache für Kinderlosigkeit, also diese chronischen Chlamydieninfektionen. Also versuchen Sie idealerweise, wenn Sie schon nach einem Erreger suchen, bitte einen direkten Erregernachweis nach Anamnese zu machen. Die Serologie selbst ist recht problematisch.
Vielleicht auch ganz kurz zurück und zu dem Gesagten, weil ich vorher gesagt habe, evidenzbasiert müsste man, wenn überhaupt, nur bei der Chlamydienurethritis dran denken, eine Antibiose zu geben. Könnte man ja vor allen Dingen im ressourcensparenden momentan können, ist es noch unsere freie Entscheidung, aber wer weiß, was die Zukunft bringt, könnte man sagen, dass die Stuhlkultur bei gastrointestinalen Beschwerden, sofern eine positive Anamnese ist, nachdem sie konsequenzlos ist und sie niemals den Erreger, den ursprünglichen Erreger therapieren im Sinne einer Antibiose, könnten sie wahrscheinlich darauf getrost verzichten.
Ja. Bei Stuhlinfektionen kann es auch kontraproduktiv sein, wenn es keine Begleiterscheinung gibt, für die dann häufiger persistierende Ausscheider werden. Zu den Gelenkspunktdaten, wenn Sie doch ins Gelenk stechen wollen, hätten wir vom Labor aus eine Bitte. Das Problem ist, diese Gelenkspunktdate bitte nicht in diese nette silberne Tonne und entsorgen, sondern bitte schicken Sie das immer zu uns. Wir machen wahnsinnig gerne eine Zellzahl raus, wir machen gerne eine Differenzierung, auch die Harnsäurekristalle, eine Kultur ist überhaupt kein Problem. Aber wir haben eine zweite Bitte. Wenn das so ein eitriges Exudat ist, kann es sein, dass das manchmal zu gerinnen beginnt. Bitte geben Sie einen kleinen Teil davon in ein Blutbildröhrchen, da wird die Gerinnung verhindert und dann können wir die Zellzahl präzise bestimmen. Ich nehme an, bei euch ist das auch so.
Sehr wünschen.
Ja. Wenn Sie ein Punktat haben, wo Sie dann nur ein Koagel drinnen haben, können Sie die Zellzahl bestenfalls aus der Kristallkugel eruieren, aber da werden Sie keine valide Zellzahl haben. Und wenn Sie schon einen Patienten ins Gelenk stechen, dann dürfen Sie ausnahmsweise alles machen, sprich eine Zellzahl, die Harnsäurekristalle, selbstverständlich die Kultur gerne und bei entsprechendem Verdacht auch gerne eine Borrelien-PCR, weil auch die Borrelienarthritis hat doch eine gewisse Chance, dass man dort Borrelien direkt nachweisen kann. Und wenn man möchte oder im Spital ist, wo Geld keine Rolle spielt, oder Privatspital, kann man auch direkt, wenn man eine rasche Erregerdiagnostik möchte, eine Erreger-PCR anfordern, natürlich auch die Labors gerne machen, dann haben Sie den Befund nicht mehr. Wir machen das, ja.
Ihr macht die Erreger-PCR aus dem Punktat?
Aus dem Punktat und aus den Implantaten auch. Dort natürlich,
muss man sagen... Und parallel die Kultur?
Natürlich parallel immer ja. Die Kultur. Die Kultur ist nach wie vor
Goldstand. Und fordert ihr das an? Seid ihr daran interessiert, an der Breitband-PCR?
Also, grundsätzlich...
Machst du das auch?
Es hängt vom Setting ab. Wenn es im Rahmen einer Operation ist, wo es um die rasche Antibiose geht, Postimplantat, macht das sicher einen Sinn. Wo es sagt, sozusagen, ich möchte wissen, ob das Implantat mehr oder weniger jetzt infektiös gelockert ist und den Keim identifizieren, wenn ich eine gezielte Antibiose möchte. Ansonsten muss man ehrlich sagen, ist die Kultur ausreichend.
Also wir haben es im Zusammenhang mit vor allem in erster Linie Protheseninfekten. Also wilde Screening, sonst würde ich in erster Linie nach wie vor für die klassische Blutkultur plädieren im fieberhaften Infekt. Und auch beim Gelenk, beim nativen Gelenk ist das ausreichend mit Zellzahldifferenzierung und Kultur. Die Kramfärbung ist historisch, hat eigentlich keine Bedeutung mehr. Aber beim Protheseninfekt weniger aufgrund der schnelleren Antibiose. Es reicht auch da, die empirische Doppelantibiose meistens, um breit abzudecken. Und wir wissen aus hinlänglichen Studien, dass ein späteres Umschwenken kein schlechteres Outcome hat. Also man kann getrost einmal mit der empirischen Antibiose für die ersten paar Tage fahren und dann kriegen Sie ja in der Regel auch die Kultur zurück, wo Sie wirklich einen Vorteil haben. Das gilt nicht beim Wiedereinbau und bei mehrfach Voroperierten, weil Sie ja wissen müssen, dass Sie auch sogenannte Dormant Cells und gerade im Biofilm sind das ja zum Unterschied von planktonischen Bakterien eher welche, die in einen sogenannten Growth Arrest gehen, also die sich wie im Winterschlaf befinden, dementsprechend eine wesentlich niedrige Replikation haben. Deswegen macht man auch da eher die Kultur viel länger, gerade bei den Coagulase-negativen Staphylokokken zum Beispiel, also bei den klassischen Hautkeimern oder beim Propioni, jetzt Cutibacterium acne, die wachsen oft erst als sogenannte Slow oder Small Colony Variants langsamer in der Kultur, das heißt, die sollte man 14 Tage bebrüten und da haben wir es zumindest immer auch in meiner Klinik so gemacht, dass wir aus der Sonikation, das ist im Ultraschallbad, aus dem Supernatant, also aus dem Überschuss, dann eine PCR gemacht haben. Auch da muss man allerdings dazu sagen, man kann auch totes Material nachweisen, vor allem bei Mehrfachoperationen muss man da vorsichtig sein, das ist nicht gleich Beweis. Aber Sie können aufgrund der Anzahl der sogenannten Coliniformen Units oder der koloniebildenden Einheiten schon Rückschlüsse ziehen. Und es ist allerdings auch da, gibt es zwei große Anbieter, die unterschiedlich schnell, Sie haben bis zu innerhalb von 4 Stunden können Sie ein Ergebnis haben. Die Problematik, die daraus aber eher entsteht, Sie können nur nachweisen, was Sie kennen. Also die meisten Panels haben, da gibt es sogenannte Joint Infection Panels, da sind die üblichen Verdächtigen meistens drauf, aber Sie können mit dieser Art und Weise, dieser Schnelldiagnostik mit der PCR nur detektieren, wonach Sie suchen.
Das, Was ein bisschen schwierig ist, ist die Serologie. Wenn Sie Antikörper nachweisen, sich alle kennen die Theorie, IgM ist sozusagen relativ rasch nachweisbar. Man sagt, 8 bis 10 Tage beginnt es nach der Infektion und dann für 3 Monate verschwindet dann wieder. Manchmal hat es blöderweise das IgM eine jahrelange Persistenz, das uns viel Ärger macht. Und das IgG ist nach 14 Tagen nachweisbar und ist lebenslang nachweisbar. Und dann haben wir das Problem bei diesen serologischen Versuch eines Erregernachweises oder des Ursachennachweises, dass wir eine sehr hohe Serumprävalenz in der Bevölkerung haben. Borrelien haben wir gesagt 10-50%, je nachdem, ob im Waldviertel oder im 19. oder im, vielleicht im 10. Bezirk. Chlamydien haben auch so 20-25% der Bevölkerung immer eine Antikörper nachweisbar. Und das Gemeine ist, gerade bei Borrelien ist auch die IgM-Persistenz sehr hoch. Ja. Das ist auch ein Borrelien-IgM kann durchaus sein, dass das jahrelang persistiert und dann eben nicht der Nachweis einer rezenten Infektion, dass die behandlungswürdig ist. Und es gibt bei jeder Serologie, leider ist die Labormedizin nicht perfekt, es gibt unspezifische Reaktionen, es gibt so ganz typische Konstellationen, wenn Sie ein IgM haben, das schwach positiv ist, und das IgG negativ bei fehlender Klinik, na klar, im akuten Infekt könnte das bereits sein, also als Frühinfektion sein, aber dann hätten Sie eine Klinik, aber ohne Klinik ist IgM positiv und IgG negativ fast immer eine Kreuzreaktion, die sozusagen nicht spezifisch ist, oder wenn das IgG sehr schwach positiv ist ohne Klinik, das ist ebenfalls nicht behandlungswürdig. Das heißt, bitte Vorsicht bei der Serologie, das kann sozusagen auch ein bisschen nach hinten losgehen. Und typischerweise mache ich eine Chlamydien-Serologie, da ist immer der Keimnachweis zu bevorzugen, weil 20% wie gesagt eine positive Chlamydien-Serologie haben und Antikörper ohne Klinik muss man selbstverständlich bitte nicht behandeln.
Darf ich da mal ganz kurz zwischenfragen? Macht jemand von Ihnen Chlamydien-Serologien? Das würde mich interessieren.
Also gefühlt machen das recht viele bei uns. Also dann danke ich, weil die machen uns relativ viel sozusagen dann über Diagnostik und über Therapie. Und die Borrelien-Diagnostik ist auch so ein Thema, was haben wir klassischerweise, machen wir immer einen Screening-Test, also wir messen IgG und IgM, machen dann Bestätigungstests, das sind die sogenannten Immunoblots, ob diese Screening-Tests auch sozusagen wirklich spezifisch sind. Laut Lehrbuch wissen wir, IgM ist so der Marker für die akute Infektion. Dann haben wir aber das Problem bei den Borrelien, im ersten Stadium beim Erythema migrans sind die Antikörper oft negativ. Das heißt, das Erythema migrans bitte ist eine rein klinische Diagnose. Als kurzer Hinweis auch, es sollte mindestens 2 cm Durchmesser haben und dauert meistens 7-10 Tage nach dem Zeckenbiss, bis das auftritt. Das heißt, wenn Sie unmittelbar nach dem Zeckenbiss einen roten Fleck haben, ist das eine typische Atropurenreaktion. Das hat nichts mit den Borrelien zu tun. Und wie gesagt, rein von der Statistik her, 10% der Bevölkerung werden pro Jahr von einem Zecken gebissen, 2% davon erkranken an einer Borreliose. Und allein in Wien ist anscheinend besonders Borrelien-Serologie-freudig. Ihr seid da sicher viel besser. In Salzburg habe ich geschätzt, dass wir fast 400.000 Borrelien-Serologien machen. Das heißt, die 16.000 Borrelien-Patienten werden sehr gut monetiert bei uns. Ja, also wann bringt die was? Und das ist deswegen, weil wir da, glaube ich, schon eine gewisse Überdiagnostik und auch Übertherapie haben. Im Frühstadium bringt es nichts. Bei einer Neuroborreliose, wenn Sie die Klinik haben oder sollten Sie wirklich die seltene Fall einer Borrelienarthritis haben, da selbstverständlich. Und da sind die Antikörpertiter sehr hoch positiv. Und gerade bei den Neuroborreliosen ist oft kein Zeckenbiss mehr erinnerlich. Und das ist halt auch das Thema. Je nach Bevölkerung haben sie doch bei einem gewissen Teil eine Hintergrund sozusagen Serologie und alles, was nicht ohne Klinik hat, akzidentelle Borrelien-Antikörper bitte nicht behandeln. Das heißt, wann ist es sinnvoll? Naja, bei einem Verdacht einer Neuroborreliose oder wenn Sie die entsprechende Klinik haben und bitte behandeln Sie keine akzidentellen Borrelien-Antikörper. Die Deutschen sind da wesentlich, sagen wir, ein bisschen anders gestrickt. Da gibt es eigene Bürgerinitiativen, die mehr Borrelientherapie verlangen. Ja, da gibt es eigene Fachgesellschaften, die chronische Borreliosen behandeln. Ja, übrigens, chronische Borreliose gibt es auch nicht. Ja, also Es gibt auch keine Antibiotikaresistenzen bei Borrelien. Das heißt, wenn jemand sozusagen therapiert wurde, meines Wissens, hast du welche gehört?
Nein, ich bin auf demselben Wissensstand. Also ja. Die Sensitivität auf die derzeit empfohlenen Antibiotika ist
bei 100%
vorhanden. Was immer wieder beschrieben wird, ist, dass bei der Lyme-Arthritis trotz durchgeführter Antibiose eine Art der Resistenz entsteht und dass man hier auch versucht, die Therapie zu optimieren. Das ist sicherlich so. Aber wie gesagt, die Lyme-Arthritis ist ja bei uns eher das seltene Ereignis, kommt aber durchaus vor. Und da bin ich eben immer, wenn ich sage, wenn man schon ein Synovialpunktat erobert dann. Und es eine Monoarthritis ist und nicht auszuschließen ist, dass es sich um eine Borrelie handeln könnte, dann würde ich aus dem Material, aus dem Grund, weil ich es ja nicht mehr wiedergewinnen kann, schon eine Borrelien-PCR machen. Denn ein Negativbefund ist gut und unterstützt vielleicht, ein Positivbefund ist noch besser, denn einer Lyme-Arthritis würde ich nicht untherapiert sehen wollen.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, wir Labormediziner haben es ja einfach, weil wir sagen, einfach so ist es. Nur in der Klinik haben sie auch das Problem dieses Postborreliose-Syndroms. Das heißt, der Patient hat jetzt eine Borreliose, ist behandelt worden und das kennen Sie sicher. Und trotzdem ist der Patient nachher unglücklich, weil er nach wie vor unspezifische Beschwerden hat. Das können Arthralgien sein, irgendwelche Myalgien. Gut, Müdigkeit hat im Augenblick, glaube ich, jeder. Das ist mehr oder weniger fast eine Epidemie. Also diese Postborreliose-Syndrome sind beschrieben, die gibt es bei bis zu 40% der Patienten. Was wir eigentlich nicht wissen, so wie bei allen postinfektiösen Syndromen, was man mit den Patienten machen. Das Einzige, was wir wissen, neuerliche Antibiotika bringen nichts und der Rest ist sozusagen etwas, da lassen wir sie leider hängen. Deswegen sind wir auch so problemorientiert und nicht lösungsorientiert. Das überlassen wir dann den Orthopäden, was sie mit den Patienten machen, die dann die Gesprächstherapie durchführen müssen. Aber bitte bedenken Sie, es gibt diese Postborreliose-Syndrome, das ist keine chronische Borreliose, sondern ein postinfektiöses Syndrom, das wir nicht wirklich einordnen können. Was möchten wir denn mitgeben bei der Infektionsserologie? Bitte machen Sie kein ungezieltes Screening. Wenn Sie sämtliche Arthritisblöcke der geschätzten Virologen oder der Virologischen Universitätsklinik machen, dann haben Sie sicher 10 positive Werte, die Ihnen nicht wirklich weiterhelfen, weder klinisch noch therapeutisch, und machen Sie nur bei entsprechender Anamnese und Klinik, wenn Sie nach einer therapeutischen Konsequenz haben, auch eine Serologie. Und denken Sie daran, bitte niedrigtitrige Antikörper und isolierte IgM sind oft ohne Relevanz und es gibt immer Kreuzreaktionen. Wenn Sie können, machen Sie einen direkten Erregernachweis, und damit darf ich auch zu den Schlussworten den Orthopäden bitten, der jetzt gegen das Labor redet.
Nein, gar nicht gegen das Labor, aber es gibt eben ganz als Take-Home-Messages, die Klinik ist führend, weil als kritischer Geist würde man jetzt noch anbringen, dass wir, weil wir so viele Borrelien-Serologien haben, um noch darauf zurückzukommen, und vielleicht jeder ein Doxycyclin bekommt, würde der kritische Geist sagen, wir wissen, dass Doxycyclin auch im Bereich der aktivierten Arthrose oder auch möglicherweise bei der rheumatoiden Arthritis durchaus wirken kann, weil es zwar nicht direkt den Interleukin-1-Rezeptor blockt, aber die Matrix-Metalloproteinasen blockiert, und dementsprechend haben sie auch dort positive Effekte durch eine antibiotische Therapie. Aber ich glaube, wir stimmen hier überein, dass niemand von uns aufgrund von anderen Nebenwirkungen jetzt wegen einer banalen Arthritis gleich Doxycyclin nehmen würde. Es lohnt sich immer grundsätzlich einmal auch einen konservativen Therapieversuch mit Analgetika zu versuchen, und ja, wenn notwendig, sollten wir im Dialog oder im Trialog bleiben, in dem Fall vielleicht sogar Trialog, nämlich nicht nur mit der Labormedizin, sondern sehr wohl auch mit den geschätzten Kolleginnen und Kollegen der Radiologie, um quasi dann zur Diagnose zu kommen. Gut. Ja, und wie eingangs erwähnt, man sollte nicht einfach die Nadel im Heuhaufen suchen, sondern versuchen, eine gezielte Fragestellung auch durch die Differentialdiagnostik klinischer Natur schon zu stellen, um dann möglicherweise über spezifische Diagnostik wie Autoantikörper und dergleichen dann diese vielleicht schon in der Differentialdiagnose gefundene Diagnose zu erhärten. Und das hast du, glaube ich, hier schon ausreichend erwähnt, keine unreflektierte Infektionsserologie, weil sie damit in der Regel nicht nur häufig falsch positive Werte haben, sondern am Ende des Tages möglicherweise mehr Fragen aufwerfen, als sie beantworten können. Und auch im Zeitalter des Antibiotic Stewardships, wo wir versuchen, die Antibiose zielgerecht einzusetzen, eben nicht blinde antibiotische Therapie auf irgendwelche Seronarben zu produzieren. Ja.
Gibt dann, es Fragen? Wäre es schön, wenn Sie einige Fragen an uns hätten? Oder war unser Vortrag so logisch, dass Sie uns nur zustimmen können?
Das würde ich jetzt bezweifeln. Aber es gibt eine Frage mal aus dem Chat. Die geht an den Orthopäden.
Die geht an den Orthopäden. Welche Beschwerden machen Blockwirbel C3, C4 bzw. C5, C6?
Welche Beschwerden?
Ja.
Blockwirbel.
Blockwirbel. C3, C4, C5, C6.
Also oft sind es banale Segmentationsstörungen. Wir kennen es auch bei angeborenen Fehlbildungen wie beim Klippel-Pfeil-Syndrom. Kurzer Haaransatz und kurzer gedrungener Nacken. Grundsätzlich der Blockwirbel als solches kann, wie gesagt, als Segmentationsstörung angeboren sein oder als Produkt, wenn wir ein Segment oder ein sogenanntes Bewegungssegment nach Junghans versteifen oder nach einer Diszitis als Ausheilungsergebnis, wenn die Bandscheibe dann durchbaut ist, dann haben Sie einen Blockwirbel. Der Blockwirbel in einem Segment ist in der Regel, wissen wir gerade von den chirurgisch Tätigen, wo wir das ja gelegentlich auch machen, in der Regel kein Problem. Das Problem, was möglicherweise bei der HWS nicht so ein Thema wie bei der LWS problematisch sein könnte, ist, wenn Sie mehrere Segmente fusionieren, dass sie aufgrund der größeren Hebel also immer zu der sogenannten Anschluss- oder Segmentinstabilität kommen kann, dass sie die fehlende Beweglichkeit in diesem Segment sich in den Segmenten drüber oder drunter holen. Und dann passiert das, was ich liebevoll manchmal Paternosterfahren bezeichne, dass sie zwangsläufig beim einen früher und beim anderen später möglicherweise Probleme in den Segmenten drüber und drunter bekommen. Grundsätzlich ist die Natur dahin benign, weil wir kennen ja auch die sogenannte Spondylolisthese, also das Wirbelgleiten als solches. Da gibt es die Vera und also die echte und die falsche Form, je nachdem, in welchem Jahr sie, im Zeitalter sie auftritt. Es ist grundsätzlich so, dass diese Beschwerden je nach sportlicher Exposition entweder im jungen Erwachsenenalter oder dann zwischen 40 und 50, vielleicht bis 60 beschwerdeführend sind, aber dann durch die natürlichen Verlauf der Spondylarthrose und Osteochondrose eigentlich sich dann zunehmend wieder versteifen und dann in späteren Jahren eigentlich die Instabilität kein Thema mehr ist. Also dann macht der Körper in der Regel das nicht ganz so fulminant und so schnell, was wir zwangsläufig notgedrungenerweise manchmal operativ machen müssen. Dann kommt es eben zu dieser Fusion oder zur Versteifung zunächst über die Facettengelenke und dann im Vollbild, wenn die Bandscheibe aufgebraucht ist, eben als Blockwirbel das und künstlich oder iatrogen hergestellt würde das bei einem Telif oder Pilif auch passieren. Also da fusioniert man die zwei Segmente und das Endresultat ist dann ein Blockwirbel.
Ja. Dann gibt es noch eine Frage zum Stellenwert der Streptokokken als Verursacher von Rheuma. Ich nehme mal an, es ist
rheumatisches Fieber,
ja. Gemeint, beziehungsweise rheumatische Fieber. Möchtest du oder du beginnen?
An sich, von orthopädischer Seite gibt es da Themen zum rheumatischen Fieber wenig, glaube ich.
Also, was oft, Streptolysin-Titer ist immer ein Thema, der, aber in der Aussagekraft, also auch beim rheumatischen Fieber sehen wir ja oft dann, genauso wie bei anderen rheumatischen Erkrankungen, Polyserositiden, Perikarditiden, also auch...
Das echte rheumatische Fieber sehen wir in unseren Breitengraden so gut wie gar nicht mehr, weil die entsprechende Antibiose doch relativ rasch zur Verfügung steht. Ja. Oder stimmt das so nicht? Ich bin ja nur auf Laborseite und schon lange nicht mehr klinisch tätig, aber das wäre doch mein Eindruck, oder?
Wobei man ein bisschen auch aufpassen muss, es gibt nach wie vor den historischen Wert des ASLO, ja, der relativ unspezifisch ist. Natürlich bei einer entsprechenden klinischen Anamnese, wenn Sie eine Aortenstenose oder eine rheumatische Myokarditis haben oder was auch immer und einen hohen Aslo, spricht das schon dafür, dass das die Ursache ist. Aber auch da stellt sich dann immer die Frage der Konsequenz, wenn ich keine Streptokokken mehr nachweisen kann.
Ja. So ist es. Also man würde dann nicht im Nachhinein die Antibiose beginnen. Was früher mehr diskutiert wurde, aber gar nicht so sehr hinsichtlich des rheumatischen Fiebers, ist eine vermeintlich verlängerte, also gerade bei den klassischen Streptokokkeninfekten des oberen Hals-Nasen-Ohrentraktes oder des Rachenraumes, dass man ja früher zumindest gesagt hat, dass zumindest 7, wenn nicht sogar 10 Tage eine Antibiose gegeben werden sollte, wobei meines Wissens nach da auch keine harte Evidenz dafür da ist. Das ist ungefähr so, da ist es allerdings widerlegt. Früher hieß es ja ganz gern Antibiotikum bis Packungsende, weil sonst entstehen Resistenzen. Das ist naturgemäß natürlich eigentlich nicht haltbar und ist auch im Journal of British Medicine publiziert, dass das die Resistenzen natürlich direkt proportional mit der Länge der Exposition zusammenhängen. Also nur wenn man nur kurz eine Antibiose gibt, bedeutet das nicht, dass die Keime antibiotikaresistent werden.
Also ich sehe es relativ häufig, zum Beispiel Knieergüsse oder sowas auch bei jüngeren Leuten. Und wenn man die dann anschaut, da ist irgendwas, Yersinien, Chlamydien oder sind positiv oder Senkung erhöht und das kommt wie aus dem Nichts hervor. Und da wirkt nach meiner Erfahrung das Doxycyclin sehr gut und das ist dann plötzlich weg und ja, so ist es.
Ich bin ganz bei Ihnen.
Und zwar wirklich häufig, also ich habe es im Jahr vielleicht 30 Mal oder ja. Sowas.
Da würde ich jetzt als zwar nicht habilitierter, aber wissenschaftlich orientierter Mensch genau das sagen, was ich vorher erwähnt habe, ohne auf die einzelnen Matrix-Metalloproteinasen einzugehen. Sie werden mit dem Doxycyclin auch eine aktivierte Arthrose oder auch Degeneration oder jegliche andere Form der Arthritis einfach aufgrund des entzündlichen Prozesses. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie die Leukozytenesterase oder die sauren Hydrolasen kappen. Das ist letztendlich ja das, was uns den Schmerz verursacht. Das ist ein saures Milieu, das ist ja mitunter der Grund, warum im Entzündungsareal eine Lokalanästhesie nicht wirkt, weil die das Quaternionium braucht, um den Natriumkanal zu blocken. Und wenn Sie im sauren Milieu sind, dann haben Sie halt nur das NH3. Also Sie werden dadurch automatisch dem Patienten helfen. Die Frage ist, ob Sie die diagnostische Treffsicherheit haben, weil gerade beim Doxycyclin, zum Unterschied, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Rocephin, also ein Ceftriaxon nehmen, hätten Sie diesen Effekt nicht, aber das können Sie eh nicht, weil das nicht oral verfügbar ist. In dem Fall wird es auch weniger häufig gegeben, das wird dann eher in der Neuroborreliose entweder einmal oder 2 Gramm oder einmal 4 Gramm hochdosiert gegeben. Aber das klassische Medikament in diesem Bereich, woran jeder denkt, mitunter vielleicht auch durch die Borrelien getriggert, ist das Doxycyclin. Und da werden Sie, egal ob falsch, positiv, einfach aufgrund der Tatsache, dass durch das Doxycyclin, nämlich neben der Bakterizidie und der Hemmung der Proteinsynthese auf der antibiotischen Seite, die Wirkung auf die Matrix-Metalloproteasen auch vorhanden ist, werden Sie einen Erfolg erzielen.
Und zwar zum Bechtereif. Also ich habe in den letzten 15, 20 Jahren ca. 30 Bechtereif in meiner Ordination also erstmals diagnostiziert und davon waren sicher der Großteil, 80-90%, die haben halt chronische ISGE-Schmerzen gehabt und sind in der Nacht aufgewacht, also die konnten nicht durchschlafen. Es waren oft junge Leute und sie konnten mit den Händen halt nicht zum Boden gehen, nicht? Also da ist halt 20 Zentimeter Abstand und ich habe immer, und das war immer Erstdiagnose, also die habe ich, meistens sind sie zu mir gekommen und boing, nicht? Das ist, also man schaut die Leute an und dann hat man Bechtereif. Und den HLA-Test habe ich immer nur im Nachhinein so quasi als Bestätigung gemacht, nicht? Und neuerdings finde ich den HLA-Test nicht mehr beim Labor. Ich sage jetzt nicht, wo ich beim Labor bin, aber den kann man nicht mehr anfordern, oder? Hat das einen Sinn? Oder
das glaube ich schon, dass man sie
anfordern kann. Oder hat er einen anderen Namen bekommen?
Da würde ich einmal kurz beim Labor nachfragen. Ich unterstelle, dass das nicht ein Labor ist, das hier vorne sitzt, weil bei uns kann man ohne Probleme antworten. Das ist überhaupt kein Thema.
Früher war es und da dachte ich mir, vielleicht gibt es jetzt ein, nein. Ist das nicht mehr interessant.
Nein. Aber ich, Sie machen es goldrichtig, weil, wie ich gesagt habe, also der HLA-B27-Wert ist ja in dem Sinn, wir sind so fixiert drauf, aber er ist in keinster Weise pathognomonisch. Also er hat gerade beim Bechtreff eine unglaublich hohe Assoziation, das ist unbestritten, aber so wie Sie richtigerweise sagen, die Klinik geht vor und wenn Sie die Klinik, die Sie beschreiben und dann einen 30- bis 40-jährigen Mann haben, der das über 3 bis 6 Monate beschreibt, dann könnten Sie einen Schritt weiter gehen und auch sagen, ob Sie kurzfristig mit Cortison oder dann mittlerweile ist gerade bei den Spondylarthritiden auch die IL-17-Blockade, aber in der ersten Linie mal mit einem Cortison und wenn die Beschwerden schlagartig besser sind und gebessert sind, dann haben Sie schon zumindest klinisch deutliches Substrat, wo man sagen kann, dann können Sie gerne auch noch das HLA-B27 on top machen. Aber von der Klinik gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ja.
Diese Spontandiagnose, und ich verstehe nicht, warum, wie oft schon bei anderen Ärzten, weiß ich, 10 Jahre...
Niemand ist draufgekommen, verstehe ich nicht, weil wenn die kommen, das schlägt ein, das ist unglaublich, das ist wirklich eine Blitzdiagnose.
Man kann nur diagnostizieren, was man kennt. Und das, ich glaube, das ist das eine Argument. Und das zweite ist natürlich schon, vielleicht auch Vorsicht von unseren Kollegen, dass man sagt, man macht dann plötzlich aus einem vermeintlich banalen Rückenschmerz eine chronisch entzündliche Erkrankung. Nicht? Das ist sicherlich auch stigmatisierend. Und die müssen damit rechnen, dass sie in erster Linie Physiotherapie und den Bewegungserhalt, weil das Vollbild der Bambuswirbelsäule ist ja genauso wie die Mutilationen im Rahmen der Rheumatoiden-Tritis aufgrund der Biologicals und allen anderen Therapien und der Tatsache, dass sie früher diagnostiziert werden, ja Gott sei Dank eine Rarität. Also auch die Rheuma-Orthopädie ist aufgrund von der Entwicklung der Pharmakologie und der frühzeitigen Diagnose oder frühzeitigeren Diagnose deutlich zurückgegangen. Also maximal vielleicht noch, dass wir Synovektomien und Gelenksersätze durchführen im fortgeschrittenen Stadium, aber die ganze Vielzahl an rheumatischer Operationen sind mittlerweile, Gott sei Dank, muss man sagen, eine Seltenheit.
Ja. Aber man muss auch sagen, das ist auch ein bisschen ein Teil unserer Message, dass man auch an diese Erkrankungen wie Polymyalgie, Rheumatiker und gerade auch Bechterew, die werden ja oft jahrelang nicht erkannt, obwohl die Diagnostik jetzt nicht wahnsinnig komplex ist, dass man da auch eine gewisse Awareness schafft, dass man das im Hinterkopf behalten muss. Also insofern vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Ansonsten
haben wir auch keine
Fragen. Das heißt,
das mit dem Blockwirbel ausreichend erklärt?
Ja.
Also,
okay.
Ich denke schon, es gab keine Nachfragen mehr. Ja.
Das heißt, in dem Fall dürfen wir uns von den Kolleginnen und Kollegen online verabschieden. Die Kollegen hier dürfen wir auch zum gastroenterologischen Teil bitten. Und um die Ecke gibt es natürlich dann eine kleine Stärkung. Und Sie haben noch Gelegenheit, mit einem ausgezeichneten Orthopäden oder einer noch besseren Labormedizinerin noch ins kollegiale Gespräch zu kommen. Herzlichen Dank.